Also nur kurze Bemerkung. Auf der Folie sind eigentlich so die Hauptpunkte drauf. Wenn das jetzt irgendwie nicht so, oder das kommt schon, aber sonst ist auch nicht so tragisch. Ich finde es super, dass wir zusammen eben Gott loben und preisen können. Und es geht darum, Gott Komplimente zu machen. Anbetung ist das Thema von heute Morgen. Wer bekommt von uns nicht schon gerne ein Kompliment? Wir alle, oder? Natürlich keine billigen, sondern solche, die echt gemeint sind. Solche Komplimente, die von Herzen kommen. Und Komplimente machen hat viel mit Aufmerksamkeit zu tun. Um jemandem ein Kompliment zu machen, muss ich aufmerksam sein. Wie ist er oder sie? Oder was tut er gut? Also Aufmerksamkeit. Und ich merke jetzt gleich, ich habe mit meiner Brille ein bisschen Probleme. Ich habe eine Lesebrille, dann sehe ich den Text gut, aber für euch nicht mehr. Ich mache es lieber so und den Text kann ich doch lesen. Also Aufmerksamkeit hat eben auch mit dem zu tun, was sehe ich oder wo sehe ich scharf. Komplimente, Aufmerksamkeit dazu, um jemandem Komplimente machen zu können. Und Gott können wir auch Komplimente machen. Ja, Gott will das sogar von uns. Es tönt vielleicht ein bisschen fremd, Gott ein Kompliment machen. Wir können auch sagen, oder die Bibel nennt es auch so, Gott anbeten, Gott loben, Gott preisen. Anbetung, Gott Komplimente machen. Und dazu schauen wir uns den Psalm 92 an. Ich lese ihn nicht im ganzen Stück vor, sondern immer so Abschnitt um Abschnitt. Gehen wir durch und dann gebe ich Gedanken dazu weiter. Grundsätzlich bedeutet Anbetung, Gott anzubeten, bedeutet sich ihm zu unterwerfen. Sich ganz Gott hinzugeben. Und die Bibel ist auf Hebräisch geschrieben, das Alte Testament, und im Griechischen, in welchem das Neue Testament geschrieben ist, heißt das Wort eigentlich Anbetung so vorhündeln. Also wie ein Hund sich niederwerfen seinem Meister. Und Gott will auch, dass wir ihm gehören, dass wir ihm uns unterwerfen, nicht als willenlose Geschöpfe, sondern von ganzem Herzen für ihn da sind. Das ist Anbetung. Grundsätzlich. Aber heute geht es vor allem jetzt darum, Gott mit Worten, mit unserem Reden anzubeten und zu loben. Und das wollen wir heute lernen. Und ich muss sagen, ich bin schon, seit ich Christ bin, dran am Lernen, habe nicht ausgelernt. Und heute Morgen soll so wieder eine Lernhilfe sein, Gott anzubeten, Gott zu loben. Und dazu lesen wir nun aus diesem Psalm 92 die ersten 7 Verse. Ich lese sie euch vor aus der Elberfelder Übersetzung. Psalm 92, ein Psalm, ein Lied für den Tag des Sabbats. Es ist gut, den Herrn zu preisen und deinen Namen, du Höchster, zu besingen. Am Morgen zu verkünden deine Gnade und deine Treue in den Nächten. Zur zehnseitigen Laute und zur Harfe, zum klingenden Spiel auf der Zither. Denn du hast mich erfreut, Herr, durch dein Tun. Über die Werke deiner Hände juble ich. Wie groß sind deine Werke, Herr, sehr tief sind deine Gedanken. Ein unvernünftiger Mensch erkennt es nicht und ein Tor versteht dies nicht. Wir kommen zum ersten Gedanken damit. Es ist gut und wertvoll, Gott anzubeten. Oder eben auch, ich will das jetzt erweitern, Gott zu loben und zu preisen. Natürlich kann man da so Unterschiede ausmachen. Eben, ich habe vorher erwähnt, Anbetung ist generell die ganze Hingabe an Gott. Und loben und preisen, da geht es eben mehr dann um Gott Komplimente machen mit unserem Mund, mit unserem Reden. Gott preisen und Gott loben, das geht sogar auch weiter bis zum Jubeln. Und wir haben da gelesen, es ist auch gut, deinen Namen also zu loben, zu preisen und dich mit Liedern zu besingen. Da kommt also auch die Musik dazu. Und wir merken doch etwas davon. Es ist etwas Gutes, Gott loben und preisen zu können. Ihm Komplimente machen zu können. Und das Gute daran, wir können jetzt fragen, ja, was ist daran gut? Eben diese Person in diesem Beispiel des Pastors hat sich nicht gut gefühlt nachher, aber das hat mir gar nicht gefallen. Aber das Gute ist eben da, weil Gott daran Freude hat. Er wünscht, er will das von uns, dass wir ihm Komplimente machen. Er will groß gemacht werden durch unser Leben, durch mein Leben, aber auch durch meine Worte. Und es ist auch gut, meine Aufmerksamkeit auf Gott zu richten. Gott will einfach groß gemacht werden. Weil er groß ist, will er gepriesen werden. Es geht, wie wir im Beispiel gehört haben, es geht beim Anbeten um Gott und nicht um meine Gefühle oder ob ich mich gut fühle dabei. Gott will verherrlicht werden. Und unser ganzes Leben gehört dazu. Philipper 1,11. Alles Gute, was Christus in einem von Schuld befreiten Leben schafft, wird dann bei euch zu finden sein, schreibt Paulus den Christen in Philippi. Und er schreibt, das wird dann bei euch zu finden sein und das alles ist zur Ehre Gottes und zu seinem Lob. Also unser ganzes Leben soll Gott loben und lobt auch Gott, wenn wir ihm gehören. Also es geht ganz um Gott. Allerdings hat es auch für uns positive Auswirkungen, wenn wir Gott anbeten. Also nicht auf Knopfdruck heben, so jetzt habe ich mich gut gefühlt, aber es hat Auswirkungen, positive. Darum schaut auch der Psalmist, es ist gut, den Herrn zu preisen. Unser Blick wird nämlich von unseren Umständen oder von unserem eigenen Leben oder von unseren Schwächen oder von unseren Stärken weg zu Gott gelenkt. Und wir sehen Gott und nicht mehr das, als was uns umgibt oder wer wir sind oder was wir sind oder wie es uns geht, als erste Realität, sondern eben Gott. Oder noch besser, du nimmst Gottes Dimension in dein Leben hinein. Du siehst nicht nur das, was um dich herum ist, sondern Gott darin und darüber. Das ist das Gute. Und wir sehen dann wieder den, von dem wir hergekommen sind und in dem wir leben. So beschreibt es auch Apostel Paulus in der Apostelgeschichte 17, Vers 28. Da heißt es, denn in ihm, also in Gott, in ihm leben und weben wir und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, da spricht er zu den Athenern, denn wir sind auch sein Geschlecht. Aber hier beschreibt Paulus so die Realität mit Gott, in ihm leben wir. Also wir sind ganz von Gott umgeben und wir weben in ihm. Das stelle ich mir so wie ein Fisch vor, der so im Wasser schwimmt und vom Wasser umgeben ist. Also Gott ist um uns herum und eben, wenn wir Jesus vertrauen, sogar in uns drin. Und da hilft Anbetung dazu, immer wieder eben auch diese Realität zu sehen. Und Gott anbeten und ihn loben darf ruhig eine fröhliche Angelegenheit sein. Nicht etwas, das ich jetzt halt tun muss. Jetzt müssen wir noch Lobpreis machen, damit Gott zufrieden ist. Darum geht es nicht, sondern es ist ein Staunen über Gott und ein sich Freuen über Gott. Wow, was machst du? Was hast du gemacht? Und etwas hat mir besonders gut gefallen. Es gibt einen sogenannten Westminster-Katechismus. Das ist eigentlich so ein Katechismus, so ist ein Glaubensgrundkurs, eine Lehre. Und Westminster-Katechismus, das war so im 17. Jahrhundert, also etwa um 1650 herum, als die Kirche von England irgendwie auch sich versöhnte oder zusammenarbeitete mit der reformierten Kirche von Schottland. Und die haben dann so einen Katechismus verfasst. Und da geht es um so ein, der Lehrer stellt eine Frage und der Schüler muss dann die Antwort geben. Und da ist die erste Frage in diesem Katechismus: Was ist die vornehmste und höchste Bestimmung des Menschen? Frage. Und dann kommt die Antwort: Die höchste Bestimmung des Menschen und die vornehmste Bestimmung ist, Gott verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Und da kommt dieses durch, dass diese Wechselwirkung, Gott zu verherrlichen, ihn groß zu machen, heißt es, und sich an ihm zu erfreuen, an der Beziehung mit ihm und staunen über Gott. Und da gibt es ja auch die Zeiten, da erleben wir wertvolle Situationen mit Gott. Und dann ist es einfach so ein natürliches Bedürfnis, Gott zu loben, ihm zu danken. Und es sprudelt nur so aus uns heraus. Ich denke, das haben viele von uns schon erlebt. Aber dann gibt es eben auch die Situationen im Leben, wo man sich so zum Lob Gottes aufraffen muss. Denn auf den ersten Blick sieht man in solchen Situationen dann haufenweise Probleme. Oder man hat auch Probleme, steckt in Schwierigkeiten. Und es fällt einem dann gar nichts mehr ein, so zum Lobpreis und zur Anbetung. Und dann ist es doch eben dann doch gut, Gott zu loben und auch zu suchen, wofür kann ich jetzt Gott loben und danken und meine Aufmerksamkeit auf Gott zu lenken. Und da haben ja auch viele Psalmen, die diese innere Wandlung durchgehen, wo wir sehen können, wie der Psalmist zuerst in Schwierigkeiten steckt, so mit Bildern meinen, ich stecke mit dem Kopf im Wasser bis zum Hals. Und die Wogen kommen über mich. Und trotzdem bist du Herr und du ziehst mich noch heraus. Also dieser Blickwechsel oder wieder das Ganze zu sehen, nicht nur die Schwierigkeiten. Und da ist Anbetung und Gottloben auch eine Hilfe dazu. Und dass du dann sagen kannst, meine Situation ist zwar schwierig, aber du Herr, du stehst darüber und du hilfst. Und du bist immer noch der hohe, große Gott, der zu loben ist. Und du weißt auch um meine Situation, du hilfst mir. Und dann beides ausdrücken zu können, die Not, die Schwierigkeit, wo man drin ist, und gleichzeitig irgendwie Gott das Vertrauen auszusprechen und zu sagen, jawohl, aber du bist immer noch der große Gott. Das ist dann auf eine unerwartete Weise eben auch gut. Aber häufig läuft ja unser Leben so in mehr oder weniger in normalen Bahnen. Aber gerade da müssen wir merken, oder ich merke es auch oft, es ist dann gar nicht so einfach, Gott zu loben. So im normalen Alltagstrott drin, es ist gar nicht so, ja, es ist noch schwierig, Gott Aufmerksamkeit zu schenken. Und was ich da viel besser kann, und ich denke, es gibt vielen von uns so, wir können so abschweifen mit den Gedanken oder unkonzentriert sein, die Aufmerksamkeit verlieren. Wir müssen uns aktiv dazu entscheiden, Gott zu loben und zu preisen, ihn anzubeten. Wie können wir das? Und da können wir auch von diesem Psalm lernen. Es steht da schon innerlich anhalten. Sabbat. Es heißt im Vers 1, der Psalm 92, ein Lied für den Tag des Sabbats. Sabbat oder Ruhetag, Das heißt vom Wort her schon aufhören, anhalten, Pause machen. Um Gott anzubeten, brauchen wir Momente, in denen wir innerlich ruhig werden. Und so hilft uns das sehr, uns der Gegenwart Gottes und seiner Größe bewusst zu werden. Und es ist so gut, im Alltag drin anzuhalten, so innerlich, aber auch äußerlich, und sich vollkommen auf Gott zu konzentrieren. Und da bietet sich natürlich idealerweise der Ruhetag an. Wir haben jetzt den Sonntag, auch der Gottesdienst, eben hier innerlich zur Ruhe zu kommen. Mal durchzuatmen. Nach dem suchen, was eben Gott gehört, was zu ihm passt. Zeit haben für Gott, das ist der Tag des Sabbats. Und erkennen, dass Gott eben anders ist als einfach so mein hektischer, stressiger Alltag. Und es hilft auch mir, dieser Ruhetag oder auch dieses Innehalten, meinen Blick so von meinen groß scheinenden Dingen des Alltags zum noch wirklich Größeren hinzuwenden. Nimm dir doch jeden Tag eine Zeit mit Gott oder mehrere Zeiten. Und hier im Psalm wird beschrieben, am Morgen zu verkünden deine Gnade. Das ist etwas Gutes, schon wenn der Tag noch frisch ist, Gott zu loben, an ihn zu denken, mit ihm zu reden. Und dann heißt es, am Morgen zu verkünden deine Gnade und deine Treue in den Nächten. Also wenn du mal eine schlaflose Nacht hast oder auch vor dem Einschlafen, Gott zu danken, ihm ein Kompliment zu machen, das ist sehr gut. Es gibt da kein Gesetz und es ist sicher eine gute Sache, auch am Morgen schon, wenn der Tag noch jung ist, sich Zeit nehmen, bewusst für Gott, aber eben immer wieder durch den Tag selber an Gott zu denken. Rede mit Gott, lies in der Bibel und versuch zu verstehen, was da über Gott steht. Und durch die Bibel erhalten wir eine Menge von Wissen über Gott. Und damit wir eben wissen können, wie wir ihn anbeten. Und so lernen wir Gott auch immer mehr und mehr kennen. Und da gibt es jetzt so konkrete Komplimente. Also es geht darum, bei der Anbetung auch konkrete Komplimente an Gott zu machen. Ich lese nochmals Vers 2 bis 6. Es ist gut, den Herrn zu preisen und deinen Namen, du Höchster, zu besingen. Am Morgen zu verkünden deine Gnade und deine Treue in den Nächten. Zur zehnseitigen Laute und zur Harfe, zum klingenden Spiel auf der Zither. Denn du hast mich erfreut, Herr, durch dein Tun. Über die Werke deiner Hände juble ich. Wie groß sind deine Werke, Herr? Sehr tief sind deine Gedanken. Da ist als Beispiel hier im Vers 2, du höchster Gott. Wir sagen das schnell, Gott ist der Höchste. Und es ist aber eine Hilfe, sich das so richtig bewusst zu werden. Gott ist der Höchste, er ist der Stärkste. Er ist in jeder Situation deines Lebens gewachsen. Er ist auch mächtiger als jeder menschliche Machthaber. Durch den Krieg in der Ukraine ist uns das neu bewusst geworden, was für Machthaber haben. Aber Gott ist noch größer und er hat mehr Macht. Und wenn wir Gott loben und preisen und ihm auch bitten darum, dass er hilft, dann ist er stärker als jeder menschliche Machthaber. Aber so auch ein Machthaber kann auch ein Chef oder eine Chefin sein. Ja, und Gott steht auch darüber, wenn ein Konflikt ist oder dass es eine gute Lösung geben kann. Oder Gott wird da für seine Gnade gelobt. Also auch wieder etwas Konkretes. Herr, deine Gnade ist groß. Dass ich dann Gott sage, danke, dass du mir mein Böses das ich getan habe, vergeben hast. Danke, dass du mir meine verächtlichen Gedanken gegenüber dem Nachbarn vergeben hast, als ich es dir bekannt habe. Und dass du mir das nicht noch vorhältst, immer wieder. Danke für deine Gnade. Und Gnade heißt ja auch Güte. Also danke, dass du mir so viel Gutes tust, im Kleinen, im Alltäglichen und auch im Größeren. Oder eben in der Nacht seine Treue. Gerade in der Nacht, wenn manchmal so negative Gedanken schneller kommen können, dann den Blick auf Gott zu richten und sagen, du bist doch treu, auch wenn es jetzt dunkel ist oder dunkle Gedanken kommen. Der Psalmist erstaunt über Gott. Wie tief sind deine Gedanken? Und anbeten heißt darum eben auch staunen über das, wie Gott ist, wer er ist und was er tut. Und eben auch hier zum Gott konkrete Komplimente zu machen, helfen uns die Psalmen sehr. Da wird Gott beschrieben in seinen Eigenschaften oder auch sonst ein Text in der Bibel. Und wenn du dann da nachdenkst, ja, wie ist jetzt hier Gott beschrieben? Was tut er? Oder wie reagiert Gott? Oder was sagt er? Dann können wir daraus Gott lernen anzubeten. Also lernen und es auch einfach praktizieren. Oder vor ein paar Jahren habe ich eine Hilfe kennengelernt, um Gott für seine Eigenschaften zu loben. Am Anfang fand ich das ein bisschen so mechanisch, so. Da hat der Leiter gesagt, ja, wir machen das so, zuerst durchs Alphabet gehen, eine Eigenschaft Gottes mit A und dann der Nächste betet für eine Eigenschaft Gottes mit B. Und zuerst dachte ich, dann kommt vielleicht Q dran, was ist das bei mir und was machst du dann? Aber die Idee finde ich gar nicht so schlecht. A, da kann man sagen, was ist Gott? Vielleicht hat jemand eine Idee gerade. Allmächtig, genau. Oder er ist der Anfang. Und dann kommt B, wenn muss ich jetzt schauen. Beschützer, ja, der Bewährt. Also, ihr merkt, C ist dann vielleicht X, ja, eben. Kann man dann Buchstaben überspringen. Ist eine Hilfe. Ich habe es selten gemacht, aber es ist mir auch schon mal so in den Sinn gekommen. Jetzt fange ich mal bei A an und bin da nicht weit gekommen. Aber schon ist eine Eigenschaft. Dann können wir denken, ja, was hat jetzt Gott hier in meinem Leben gewirkt? Oder das will ja Gott jetzt tun. Er will der Anfang meines Lebens sein und immer wieder der Grund oder eben der Allmächtige. Oder seine Liste aufschreibst mit Eigenschaften Gottes und das so immer für jeden Tag vielleicht ein paar Worte daraus nimmst und Gott sagst, jawohl, du bist eben das und das. Und Vers 7 sagt es dann eben eigentlich deutlich indirekt, dass man Gott überall erkennen kann. Es heißt dort im Vers 7, ein unvernünftiger Mensch erkennt es nicht und ein Tor, also das ist ein törichter Mensch, ein Tor versteht dies nicht. Also indirekt sagt hier der Psalmist, also man muss ja schon töricht sein, wenn man Gott nicht sieht im Alltag, im eigenen Leben. Konkrete Komplimente an Gott. Und doch neigen wir auch dazu, oder immer wieder im Leben, eben Menschen mehr zu beachten als Gott. Und darum geht es Gott eben mehr achten als Menschen. Wer verdient mehr meine Beachtung? Andere Menschen oder Gott? Der Verfasser des Psalms beobachtet das Leben seiner Mitmenschen. Der beachtet sogar das Leben von solchen, welche eben Gott nicht loben, welche nicht mit Gott leben oder sogar gegen ihn sind. Psalm, also eben Vers 8 und 9. Wenn die Gottlosen sprossen wie Gras, und alle Übeltäter blühen, dann nur, damit sie vertilgt werden für immer. Du aber bist ewig erhaben, Herr. Der Psalmist ist ehrlich. Er sieht den Erfolg von Menschen, die sogar ohne Gott leben oder mit ihm nichts anfangen können. Er sagt, hey, denen geht es gut, die bringen es zu etwas. Und da haben wir verschiedene Beispiele in der Bibel. Wir kennen Leute, die bringen es äußerlich zum Erfolg und sind sogar zufrieden dabei. Und verachten Gott und kümmern sich überhaupt nicht um ihn. Und es sieht auch so aus, als ob er als derjenige, der an Gott glaubt, den Kürzeren ziehen würde, weil er an Gott glaubt. Und doch muss er sagen, oder kann er sagen, aber am Schluss vergeht alles das Äußere da, der Prunk und die äußeren Erfolge, die vielleicht sogar gut sein können, die vergehen alle. Und dieser gottlose Mensch, der eben mit Gott nichts anfangen kann, vergeht so wie ein Gras oder wie eine Blume, die verwelkt ganz schnell. Aber Gott ist ewig, sagt er hier. Und das zählt, du bist ewig erhaben. Also eben, und da hilft es eben, durch die Anbetung, durch ihm ein Kompliment machen zu wollen, hilft uns das eben, uns wieder mit Gott zu beschäftigen. Oder wenn ich überlegen muss, was kann ich ihm jetzt Gutes sagen? Dann muss ich überlegen, ja was denn? Was tut er, wie ist er? Und dann sind wir schon wieder bei Gott und unser Blick von den Mitmenschen, auf welche wir vielleicht aufschauen oder die wir auch fürchten, oh, die können uns was anhaben, hilft das wieder zu Gott zu kommen und ihn zu sehen. Und da gibt es auch die Anbetung oder Gott zu loben aufgrund von eigenen Erfahrungen. Eben, wir finden Gott, zum Gott Komplimente machen, die Eigenschaften zum Beispiel in der Bibel, aber eben auch viele Gründe aus unserem Erleben mit ihm. Denn Gott lebt. Und Jesus, sein Sohn, lebt, nachdem er für uns gestorben ist, für unsere Schuld, ist er ja auferstanden. Und das bedeutet, dass er eben lebt. Nicht nur damals ist er auferstanden, sondern weil er damals auferstanden ist, lebt er jetzt heute und ist hier. Und er ist in deinem Herzen und er wirkt in deinem und in meinem Leben. Und da kannst du sicher damit rechnen, dass er in deinem Leben handelt. Und meine Frau Gisela konnte gestern, oder war schon vorgestern, etwas erleben, wo sie auch so Gott erlebt hat, eine Situation, und kannst du uns die bitte erzählen.
Also ich bin am Freitag in eine Schule gegangen, da in Basel, wo es gegangen ist, rauszugehen und Gott zu fragen, was braucht mein Nächster, den ich sehe, was soll ich ihm weitergeben von Gott her? Also Evangelisation. Und dann haben wir am Nachmittag Einsatz gehabt, da in Basel, und zwar auf dem Barfi, im Bahnhof und auf dem Marktplatz. Meine Freundin von ganz früher, Schmicko und der Dominik. Und so sind wir gegangen, wir sind das Wagnis eingegangen. Also ich bin jedenfalls nervös gewesen, wie jetzt gerade. Und habe gesagt, Gott, du kennst mich. Ich möchte mich einfach dir zur Verfügung stellen. Und ich möchte das, was wir jetzt heute Morgen gehört haben und auch praktiziert haben, auch einfach erleben, wie du mich brauchst. Führ du mich einfach durch deinen Heiligen Geist. Und dann war es wirklich so, wir haben zwei Lieder gesungen an der Freien Strasse und dann hat jemand eine Kurzbotschaft weitergegeben. Und dann habe ich einfach Gott gefragt, Gott, du siehst die Menschen, die jetzt dazu hören. Ich weiss nicht, wem du was willst sagen, was dran ist. Und dann hatte ich einfach den Eindruck, ist eine Frau dort gestanden mit einem Hund und hat zugelassen und einfach gestrahlt. Und mir ist der Gedanke gekommen, der Hund ist ihr treuer Begleiter und ihr Freund, der mit ihr durchs Leben geht. Und das will Gott für sie sein. Und ich habe gesagt, okay Gott, ich habe jetzt den Eindruck, ich gehe jetzt auf die Frau zu und sage ihr das. Ich weiss nicht, was passiert. Und bin gegangen zu dieser Frau und habe ihr es einfach so gesagt, wie ich es jetzt vorher gesagt habe. Und sie hat einfach gestaunt und hat gesagt, ja, das stimmt. Also, und dann habe ich einfach gespürt, jetzt ist dran, für sie zu beten. Und habe gefragt, ob ich für sie beten darf. Dann hat sie wieder ja gesagt. Und dann ist die Frau einfach weitergegangen mit Freude im Herz und ich auch.
Ja, vielen Dank. Ja, solche Erlebnisse, da erleben wir auch, da ist Gott dran. Und er redet zu uns, er zeigt sich uns. Oder auch Erlebnisse im Alltag, wie er dich führt, wie er dich beschenkt, wie er dich beschützt. Und da können wir eben durch unsere eigenen Erfahrungen mit Gott in die Anbetung kommen. Und vielleicht fehlt es dir aber an innerer Kraft, den Blick eben vorwärts zu lenken. Und der Blick geht immer wieder runter. Vielleicht eine berufliche Unsicherheit oder eine Schwierigkeit gesundheitlich. Und lass es dir auch von Gott, vom Heiligen Geist schenken, wieder Kraft für den Blick nach vorne zu Gott zu bekommen. Bitte Gott um Kraft, Freude oder Mut. Und du wirst die Erfahrung machen, dass Gott dich wieder aufrichtet. Wie es da eben im Psalm heißt, im Vers 11 heißt es dann, du wirst mein Horn erhöhen, wie das eines Büffels. Also ein Horn ist ein Symbol für Kraft. Und die Kraft kann wieder kommen, das Horn erhöht, du schaust wieder auf, wie ein Büffel, der ein Symbol von Kraft ist. Ich darf wieder zu Kraft kommen, durch Gott. Und eben so im Zusammenhang mit Kraft wie ein Büffel ist mir Red Bull in den Sinn gekommen. Gottes Kraft ist mehr als Red Bull. Also ich habe jetzt keine Aktien bei dieser Firma zu werben. Ja, du wirst Erfahrungen mit Gott machen. Und dazu hilft auch, dass, weil du Gott anbetest, erwartest du auch mehr von ihm, dass er wirkt in deinem Leben. Und dieser Blick auf Gott durch die Anbetung, durchs Lob, durch Staunen über ihn, bringt es Hoffnung für unser Leben. Oder ich habe es so umschrieben, Lebensmut. Jetzt habe ich irgendwo, da drin ist es. Blick auf Gott durch Anbetung, durch Lob, gibt Lebensmut. Ich lese dazu die Verse 12 bis 16. Und mein Auge wird seine Lust sehen an meinen Feinden, also die eben, die ich dann mal gerne sehe. Meine Ohren werden ihre Lust hören an den Übeltätern, die gegen mich aufstehen. Der Gerechte wird sprossen wie die Palme, wie eine Zeder auf dem Libanon wird er emporwachsen. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im greisen Alter gedeihen sie, sind sie saftvoll und grün, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist, er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Da haben wir natürlich starke Bilder. Zuerst die Feinde, also mein Auge wird seine Lust sehen an meinen Feinden. Das ist natürlich jetzt schon, könnte man jetzt anders, also müsste man so übersetzen, wie das heute heißt. Also das heißt, ich darf sehen, wie Gott eben auch über das, über meine Feinde, also Situationen, wir kämpfen heute in der Zeit des Neuen Testaments ja nicht mehr gegen Menschen, aber auch, dass Situationen, oder das können auch Menschen sein, dass die Gott verändert und dass eben Gott an ihnen wirkt, entweder sie zum Schweigen bringt, unfähig macht, gegen dich aufzutreten, oder dass er Situationen ändert und dazu meine Lust also haben, das zu sehen, mitzuerleben, wie Gott eben stärker ist als die Feinde. Das ist damit gemeint. Und dann dieses Bild, der Gerechte wird sprossen wie die Palme oder wie eine Zeder auf dem Libanon. Die Palmen, die geben ja Schatten. Schon im Tessin fängt das an mit den Palmen und dann geht es natürlich in Israel, diesem Gebiet, das sind Schattenspender, und dann kommt dem Psalmisten noch das Bild in den Sinn von den Zedern, die riesigen Nadelbäume, die da so ausladende Äste haben und die ganz oben auf dem Libanon wachsen oder vor allem früher wuchsen. Jetzt hat es noch ein paar, die haben sie gelassen, aber das sind starke Bäume und ihr kennt wahrscheinlich auch Zedern aus den Perken, riesige Bäume und so. Darf einer, der mit Gott lebt, das wird ja in diesem Wort Gerechte umschrieben, wir sind gerecht durch Jesus Christus, weil er uns gerecht gemacht hat und uns immer wieder unsere Schuld vergibt, wenn wir zu ihm kommen. Also wir als Gerechte vor Gottes Augen sprossen wie eine Palme oder eine Zedra auf dem Libanon, wachsen wir empor. Das gibt doch Lebensmut. Das sind Bilder, aber das bedeutet, dass Gott unser Leben gedeihen lässt. Durch unsere also guten Zeiten, aber auch schwierigen Zeiten. Mir ist dann in den Sinn gekommen, die Zedern auf dem Libanon, die wachsen ja nicht schön in der Ebene oder an einem geschützten Ort, sondern oben am Berg, wo es windet. Und dadurch werden sie auch noch besonders stark. Die Zedern haben eben tiefe Wurzeln. Und das macht ihre Stärke aus. Und wenn du mit Jesus verwurzelt bist, mit Gott zusammen bist, und das hat ja auch viel mit der Anbetung zu tun, dann wird dein Leben stark sein und wachsen. Und dazu brauchen wir auch die Gemeinschaft mit anderen Christen. Darum im Vers 14, die gepflanzt sind, also eben diese wachsenden Pflanzen, die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Das ist ja das Bild des Tempels im Alten Testament gebraucht, also auch zur Zeit des Psalmisten. Der Tempel, das Haus, wo Gott wohnt, wo man ihm begegnen kann, und der Vorhof, wo eben die normalen Menschen, also Israeliten, hingehen konnten, weil in den Tempel hinein durften ja nur die Priester. Und das bedeutet auch, in der Nähe, in der Gegenwart Gottes zu sein. Und wenn wir miteinander so in der Gegenwart Gottes sind, weil Gott ist besonders in der Gemeinschaft der gläubigen Christen zusammen. Da ist er. Wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, sagt Jesus, dann bin ich mitten unter euch. Und da können wir wachsen und gedeihen. Also die Gemeinschaft ist enorm ein Gedeihfaktor. Auch wenn wir Herausforderungen haben. Es ist doch der Plan Gottes, dass wir da einander ermutigen können, wachsen können, eben jetzt dann anschließend auch Gott zusammen loben können. Und das ist ein sehr wichtiger Teil auch im Gottesdienst. Und dann die Ermutigung, noch im Greisenalter gedeihen sie, sind sie saftvoll und grün. Und da merkt man halt an euch an, die schon älter sind unter uns. Also ich zähle jetzt noch nicht zu den Senioren, das geht noch ein paar Jahre. Wenn ich viele von euch anschaue, dann sieht man, das ist ein Strahlen oder man hat schon erlebt. Und ihr als Senioren, ihr seid eine Ermutigung für die Gemeinde. Weil ihr sagt, oder durch euer Leben sagt ihr, Gott ist treu. Gott ist mit meinem Leben treu gewesen. Und auch Paulus schreibt ja dann, ja auch wenn unser äußerlicher Mensch zugrunde geht, er schreibt das in die Stelle irgendwo weiter vorne gehabt, 2. Korinther 4,16, da steht sie. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, das ist sogar noch brutaler, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Wir werden von Gott erneuert und da seid ihr ein Zeugnis davon. Bei allen Herausforderungen, auch beim Schwächerwerden. Oder vielleicht bist du ja nicht Senior und hast doch Schwächen. Noch im Greisenalter gedeihen sie und saftvoll und grün. Also das ist eine gewaltige Verheißung. Um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist, er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Also auch hier durch euer Leben, von euch Senioren, dürfen wir das dann wieder auch nehmen und ihr verkündet das. Der Herr ist treu, er ist gerecht und er ist unser Fels und hat kein Unrecht getan. Und das verkörpert ihr, aber das verkörpern wir auch zusammen. Und dazu hilft uns die Anbetung, das Lob und Gott zu preisen. Eben auch hier wieder, um zu verkünden, dass der Herr, wieder die Eigenschaft, gerecht ist. Er ist ein Fels, der festhält. Mein Leben ist sicher bei ihm. Und er tut nichts Unrechtes.